NDR Info. Themen des Tages.
Die Berliner Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Ex-Verkehrsminister Andreas Scheuer erhoben. Er soll 2020 im Bundestag zur geplanten Pkw-Maut falsch ausgesagt haben. Wir wollen heute Abend wissen, wie geht es juristisch weiter in diesem Fall Scheuer? Und wie unabhängig muss die Bundestagspräsidentin sein? Ein Sommerfest in Koblenz bringt Julia Knöckner in Erklärungsnot. Der Deutsche Journalistenverband spricht von einem problematischen Verhältnis zu Sponsoren und Meinungsfreiheit. Dazu gleich auch unser Gespräch mit dem DJV-Chef Mika Beuster. Außerdem, Israel treibt den Siedlungsbau im Westjordanland voran und macht damit einen eigenen Palästinenserstaat noch unwahrscheinlicher. Das sind die Themen des Tages heute an diesem 20. August. Ich bin Nina Zimmermann, einen schönen guten Abend. Die fast 250 Millionen Euro teure Pkw-Maut. Das Debakel bei der Einführung dieser Autobahnmaut wirkt heute, Jahre später, nochmal nach. Die Staatsanwaltschaft in Berlin hat den ehemaligen Bundesverkehrsminister wegen des Verdachts der Falschaussage angeklagt. Es geht dabei um Äußerungen in dem Pkw-Maut-Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag. Die Ankläger werfen Scheuer vor, dass er vor dem Ausschuss zur Aufarbeitung gelogen habe. Birte Sönnigsen fasst uns die Entwicklung zusammen.
Andreas Scheuer hat sich aus der Politik zurückgezogen. Sein Bundestagsmandat hatte er letztes Jahr im April niedergelegt. Doch die Mautaffäre holt den ehemaligen CSU-Verkehrsminister mal wieder ein. Die Staatsanwaltschaft Berlin wirft ihm vor, unter Eid gelogen zu haben. Es geht um seine Aussage im Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Pkw-Maut vor 5 Jahren. Damals betonte Scheuer:
Es ist mir ein Anliegen, den Abgeordneten Auskunft zu geben. Das werde ich auch heute vollumfänglich machen. Nach bestem Wissen und Gewissen.
Doch die Berliner Staatsanwaltschaft glaubt nicht, dass Scheuer tatsächlich nach bestem Wissen und Gewissen ausgesagt hat. Konkret ging es im Untersuchungsausschuss auch um die Frage, warum die Mautverträge unterschrieben wurden, obwohl zu dem Zeitpunkt noch gar nicht klar war, ob eine solche Maut rechtlich umsetzbar wäre. Später wurde klar, sie ist es nicht. Der Europäische Gerichtshof hat die Pkw-Maut gestoppt. Der Bund musste mehr als 240 Millionen Euro Schadenersatz an die Betreiberfirmen zahlen. Scheuer hat im Untersuchungsausschuss ausgesagt, er könne sich nicht daran erinnern, dass die Mautbetreiberfirmen angeboten haben, mit der Vertragsunterschrift zu warten, bis es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes und damit rechtliche Sicherheit gibt. An dieser Aussage zweifelt die Berliner Staatsanwaltschaft. Sie wirft Scheuer eine Falschaussage vor und erhebt jetzt Anklage, sagt ihr Sprecher.
Dass die mehrfach getätigte Beteuerung im Untersuchungsausschuss, er könne sich nicht an ein Verschiebungsangebot seitens der Mautbetreiber erinnern, unzutreffend gewesen sein muss, sondern dass durchaus dieses Erinnerungsvermögen vorgelegen haben muss.
Bereits im Mai 2022 hatte die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen wegen des Verdachts der Falschaussage. Das Ergebnis: Die Staatsanwaltschaft geht nun von einem hinreichenden Tatverdacht aus. Udo Schiefner von der SPD war der Vorsitzende des Mautuntersuchungsausschusses. Er kam damals mit der Mehrheit der Abgeordneten zu dem Ergebnis, dass Scheuer keine Falschaussage nachzuweisen war.
Es stand die Aussage der Betreiber im Raum, wir haben ihm das Angebot gemacht. Es stand das Wort von Herrn Scheuer im Raum, sie haben es nicht gemacht. Und deshalb, denke ich, musste man damals sagen, wer da jetzt die Unwahrheit sagt, ist dann schwierig für den Untersuchungsausschuss zu belegen.
Andreas Scheuer weist die Vorwürfe zurück. Die Entscheidung des Staatsanwalts bezeichnet er als nicht nachvollziehbar. Sie sei politisch motiviert. Der stellvertretende Fraktionschef der Grünen, Andreas Audretsch, findet es richtig, dass sich Gerichte jetzt mit dem Fall beschäftigen. Für ihn steht der Fall für ein grundsätzliches Problem in der Union.
Das Verhalten von Ex-Verkehrsminister Scheuer hat den Steuerzahler Hunderte von Millionen Euro gekostet. Und es ist Ausdruck eines Systems, dass man nicht versucht, das Beste auf den Weg zu bringen für das Land, sondern dass man versucht, die eigenen Dinge voranzutreiben. Parteipolitik steht über dem Wohle des Landes. Und das ist offensichtlich ein Problem, was die CDU in den eigenen Reihen einmal lösen muss.
So schätzt es der grünen Politiker Andreas Audretsch ein. Also wie geht es für Andreas Scheuer jetzt weiter? Die Anklage der Staatsanwaltschaft in Berlin muss ja erst einmal geprüft werden. Klaus Hempel aus der ARD-Rechtsredaktion ordnet uns die juristische Lage ein.
Dass die Staatsanwaltschaft in Berlin Anklage gegen Scheuer erhoben hat, bedeutet noch nicht zwingend, dass es auch zu einem Prozess vor Gericht kommen wird. Die Anklage wurde beim Landgericht Berlin I erhoben. Das Landgericht muss die Anklage erst einmal zulassen, das bleibt abzuwarten. Das Gericht wird die Anklageschrift nun erst einmal sorgfältig auswerten. Es dürfte eine Hauptverhandlung nur dann ansetzen, wenn es, wie die Staatsanwaltschaft, zum Schluss kommt, dass ein hinreichender Tatverdacht gegen Scheuer besteht. Hinreichender Tatverdacht bedeutet, dass nach vorläufiger Prüfung der Vorwürfe und der Aktenlage eine Verurteilung wahrscheinlicher ist als ein Freispruch. Scheuer selbst hat erklärt, dass die Vorwürfe gegen ihn unbegründet seien. Sein Anwalt erklärte, dass Scheuer im Untersuchungsausschuss des Bundestages zur Maut eine wahrheitsgemäße Aussage gemacht habe. Es ist davon auszugehen, dass sein Anwalt zur Anklage schriftlich Stellung nehmen wird, mit dem Ziel, eine Hauptverhandlung abzuwenden. Die Staatsanwaltschaft wirft Scheuer eine uneidliche Falschaussage vor. Die entsprechende Vorschrift im Strafgesetzbuch gilt auch für Aussagen, die jemand als Zeuge in einem Untersuchungsausschuss des Bundestages gemacht hat. Bei einer Verurteilung droht in jedem Fall eine Freiheitsstrafe, und zwar von 3 Monaten bis zu 5 Jahren. Eine vergleichsweise geringe Freiheitsstrafe kann dabei zur Bewährung ausgesetzt werden. Wichtig, bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für jeden Beschuldigten bzw. Angeklagten die Unschuldsvermutung. Darauf kann sich auch Andreas Scheuer berufen.
Soweit Klaus Hempel aus der ARD-Rechtsredaktion. Die Berliner Staatsanwaltschaft hat also Anklage gegen den Ex-Verkehrsminister erhoben, weil er, so heißt der Vorwurf, 2020 im Bundestag zur geplanten PKW-Maut falsch ausgesagt haben soll. Unser erstes Thema heute Abend. Bundestagspräsidentin Julia Klöckner sorgt gerade für Aufregung. Aus 2 Gründen. Die CDU-Politikerin stammt ja bekanntlich aus Rheinland-Pfalz. Und dort hat sie der CDU-Kreisverband als prominente Parteifreundin zum Sommerfest eingeladen. Soweit, so üblich. Aber der Ort des Festes und auch der Inhalt von Julia Klöckners Rede lösen Diskussionen aus. Konstanze Nastarowitz bringt uns auf den Stand.
Alles klang erstmal wie ein harmloser Termin. Ein Sommerfest bei der CDU Koblenz mit Bundestagspräsidentin Julia Klöckner als prominentem Gast. Doch dieser Sommerempfang fand laut Medienberichten in den Räumlichkeiten des Unternehmens Compo Group Medical statt. Gründer dieses Unternehmens ist Frank Gotthardt, der gleichzeitig auch das umstrittene Online-Nachrichtenportal News finanziert. Bereits im Vorfeld gab es an der Teilnahme Klöckners deshalb Kritik. Doch es blieb nicht bei der Teilnahme. Klöckner hielt auf der Veranstaltung dann auch noch eine viel diskutierte Rede. Ganz allgemein ging es dabei um das Thema Meinungsfreiheit. Und in dieser Rede, so schildern es anwesende Journalisten, verglich Klöckner die linksgerichtete Tageszeitung Taz mit dem Online-Medium News. Das Nachrichtenportal T-Online zitiert sie mit der Aussage, die Taz vertrete das sehr linke Spektrum, Gotthardt investiere in ein Medium genau auf der anderen Seite. Aber in den Methoden seien sich beide nicht so sehr unähnlich in ihren Vorgehensweisen. Gegenüber dem Tagesspiegel bestritt Klöckners Büro, dass sie das Medium News genannt habe. Das dem Tagesspiegel vorliegende Manuskript legt jedoch nahe, dass Klöckner News und Taz verglichen hat. Die Kritik an Klöckners Gleichsetzung dieser beiden sehr unterschiedlichen Medien folgte prompt. Linken-Fraktionschefin Heidi Reichenegg legte ihr im Tagesspiegel gar den Rücktritt nahe, erklärte, sie solle ihr Amt abgeben, wenn ihr das Hofieren von Rechten wichtiger sei, als ihr Amt entsprechend auszufüllen. Klöckner verharmlose damit rechte Hetze und Desinformation. Auch innerhalb der schwarz-roten Koalition wurde Kritik laut. Klöckners Teilnahme sei erklärungsbedürftig, erklärte der Chef der SPD-Fraktion im Bundestag, Matthias Miersch, gegenüber T-Online. Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt wiederum wirft Klöckner bei T-Online vor, Medien zu normalisieren und aufzuwerten, denen journalistische Standards egal scheinen. Für die Bundestagspräsidentin ist es nicht die erste Kontroverse im Amt. Immer wieder fiel sie in den letzten Monaten mit viel diskutierten Äußerungen und Entscheidungen auf.
Und auch der Deutsche Journalistenverband kritisiert Julia Klöckner. Ich habe mit dem Vorsitzenden Mika Beuster heute Nachmittag sprechen können. Ich habe gefragt, ist der Auftritt der Bundestagspräsidentin bei diesem Sommerfest aus seiner Sicht mehr als nur ein unglücklicher Ortstermin?
Es ist in der Tat ein Medienunfall, der da stattgefunden hat. Es ist ein Unfall, dass die Bundestagspräsidentin dort ein rechtspopulistisches Portal gleichgesetzt hat mit einer Qualitätszeitung, die in Branchenkreisen anerkannt ist und somit Qualitätsjournalismus auf eine Stufe mit aktivistischem Populismus stellt. Und das ist bedauerlich. Es ist umso bedauerlicher, dass es ausgerechnet dort stattgefunden hat, wo der Finanzier dieses rechtspopulistischen Medienportals ansässig ist, nämlich in Koblenz, und er dann auch noch anwesend war und er dann auch noch mit seinem Portal Thema dieses Vortrags war.
Und Sie sprechen da von einem problematischen Verhältnis zu Sponsoren. Was genau werfen Sie da Julia Klöckner vor?
Ja, das Interessante ist ja, dass die Taz, also die Tageszeitung aus Berlin, einmal aufgedeckt hatte, dass Julia Klöckner ein problematisches Verhältnis zu Nestlé hatte. Das ist Aufgabe von uns Journalistinnen und Journalisten. Wir müssen Fragen stellen, wir müssen Skandale aufdecken. Das hat die Taz getan. Das ist jetzt ein paar Jahre her, aber es ist offenbar kein Zufall, dass sie nun in der Rolle der eigentlich überparteilichen Bundestagspräsidentin, nun in Koblenz, dort wo NIOS sitzt, dieses Portal, ausgerechnet die Taz so scharf angreift. Und dann kann man sich fragen, warum tut sie das? Ist das Rache am Qualitätsjournalismus? Die Frage muss gestellt werden.
Wie beantworten Sie denn die Frage? Ist das wirklich eine alte Rechnung, die da beglichen wird?
Das ist ein Muster, was wir häufiger bei Politikern erleben. Wir hatten das ja zuletzt erlebt, als Philipp Amthor von der Vergangenheit eingeholt wurde und er dann gegen das Informationsfreiheitsgesetz wetterte. Aber das Gesetz war der Anlass, warum sein Skandal zutage kam. Und nun stellt sich Frau Klöckner hin und wettert sozusagen gegen die Taz, ausgerechnet die Zeitung, die ihren Skandal aufgedeckt hat. Also man kann ja darauf kommen, dass das kein Zufall ist, sondern dass hier man die Rolle falsch versteht. Eine Bundestagspräsidentin sollte über den Dingen stehen und nicht persönliche Streitigkeiten auf das politische Parkett führen. Da hätte ich ihr mehr zugetraut, als so kleinkariert zu denken.
Als Bundestagspräsidentin steht Klöckner protokollarisch vor Kanzler Friedrich Merz. Sie folgt auf das Staatsoberhaupt Frank-Walter Steinmeier. Wie kommt sie denn dieser Überparteilichkeit in diesen gut 100 Tagen nach, Ihrer Meinung nach?
Die unabhängige Presse ist von Artikel 5 Grundgesetz geschützt. Sie hat eine wichtige Aufgabe in diesem Staat. Sie wird oft vierte Gewalt genannt. Es steht der Bundestagspräsidentin schlicht nicht zu, einen solchen skandalösen und faktisch falschen Vergleich zu stellen und damit etwas zu behaupten, was nicht stimmt und damit auch die Institution Journalismus zu besudeln. Sie müsste sich hier vielmehr dazu äußern, wie wichtig es ist, dass Journalismus es in diesem Land gibt, dass Qualitätsjournalismus betrieben wird auf Fakten basierend und nicht Hass, Hetze, Häme, Desinformation betrieben wird. Hier aus rein ökonomischen Gründen, um uns Öl ins Feuer zu gießen, die Gesellschaft zu spalten. Das hätte einer staatstragenden Rolle, die sie nun mal innehat, gut getan. Sie ist nicht Generalsekretärin, sie ist nicht die wahlkämpfende Einpeitscherin. Sie hat nun eins der höchsten Staatsämter inne. Sie ist offenbar entweder nicht in diesem Amt angekommen oder sie kann es nicht aushöhlen.
Es wird ja gesagt, es ginge hier einfach auch um die Meinungsfreiheit, die Bundestagspräsidentin da in Koblenz thematisiert habe.
Ja, das wird oft behauptet, auch in rechtspopulistischen Kreisen, man dürfe in Deutschland nicht mehr alles sagen. Und es wird so oft gesagt und auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wiederholt, dass man sich fragen kann, ob den Leuten, die so etwas behaupten, nicht der Widerspruch auffällt. Mhm. Ständig reden wir darüber, man könne nicht mehr alles sagen. Und damit ist alles gesagt, weil man kann alles sagen. Was man allerdings nicht tun kann, ist, Hass, Hetze, Desinformation zu betreiben. Meinung ist das eine, Fakten sind das andere. Jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber niemand hat das Recht, andere Menschen herabzusetzen, herabzuwürdigen oder zu beleidigen. Und das scheint aber genau das Geschäftsmodell von manchen Portalen zu sein, die durch Spaltung, die durch Öl ins Feuer gießen, die durch gezieltes Anstacheln von Konflikten Geld machen, Aufmerksamkeit erringen und dann aber uns als Gesellschaft ablenken von den Themen, die wirklich wichtig sind für die Menschen. Und das ist Aufgabe von Journalismus, dorthin zu schauen, wo sind die eigentlichen Themen, die uns bewegen.
Hier in der Redaktion entsteht mittlerweile auch der Eindruck, dass Kabinettsmitglieder unter der neuen Regierung weniger häufig zu Interviews zur Verfügung stehen, vor allem auch dann für die Öffentlich-Rechtlichen, für die ARD. Wie erleben Sie das denn? Sehen Sie da so ein Shift in der Parteienlandschaft, was den Umgang mit Medien angeht?
Das ist ja schon länger so. Das kann man jetzt der neuen Regierung, glaube ich, nicht zulassen. Es gibt eine Tendenz in den Parteien, und das trifft eigentlich auf alle Parteien zu meinen, man könne sich direkt ans Publikum wenden, etwa über Social Media, weil da gibt es ja nicht so Nervbacken wie uns, die kritische Fragen stellen und vielleicht auch mal etwas hinterfragen, sondern man kann seine Botschaft direkt platzieren. Das Problem ist, man predigt immer mehr in die eigene Social Group rein. Man predigt immer zu den Leuten, die sowieso offen sind. Und dann findet kein Diskurs mehr statt, findet keine Debatte mehr statt. Und davon lebt Demokratie. Ohne Journalisten und Journalistinnen, die diese Debatte organisieren, wird eine Demokratie wirklich schwierig. Deswegen beschaue ich das wirklich mit Sorge, dass die Parteien sich immer mehr einigeln und nur noch zu ihren eigenen Mitgliedern predigen, aber vergessen, dass es noch andere Menschen gibt da draußen, die auch hören wollen, was für Lösungsvorschläge hat die Politik? Und da würde ich mir wünschen, dass der ein oder andere Politiker besser erklärt, was er vorhat, was er tut. Und ich glaube auch, das kommt bei den Wählerinnen und Wählern an.
Im Grunde beschreiben Sie ja gerade auch schon ganz gut die USA. Dort wurden etablierte Medien diskreditiert, Fake News, Fake Media, während rechte Podcaster und Portale eine größere Nähe zum Präsidenten US-Trump haben. Sehen Sie da die Gefahr, dass sich so etwas auch in Deutschland etablieren könnte?
Ja, wir sind ja schon längst da. Also wer sich Amerika betrachtet, all das, was dort in den letzten 10, 20 Jahren der Medienlandschaft passiert ist, schwappt zu uns rüber und es zeigt sich ja auch ganz konkret. Denken wir an die Debatte um die Bundesverfassungsrichterin, die Kandidatin, die jetzt wieder zurückgezogen hat, was man ja tatsächlich unter dem Stichwort Supreme Courtierung des Bundesverfassungsgerichts subsumieren kann. Und dort spielten in den USA schon immer die Medien, die polarisierten Medien eine Rolle, die polarisierte Politiklandschaft, eine vollkommen gespaltene Gesellschaft, wo sogar die Justiz am Ende als demokratische Institution in diesen Strudel mit reingezogen wurde. Das erleben wir hier auch. Und um den Kreis rund zu machen, wer war einer der Haupttreiber dieser Spaltung? Das war das Portal in Koblenz. Und dann schließt sich der Kreis zu einer Bundestagspräsidentin, die auch in dieser Sache nicht hätte parteiisch agieren müssen, sondern über den Dingen moderierend die Institutionen hätte verteidigen müssen. Auch hier ein Versagen der Bundestagspräsidentin.
So sieht es der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, Mika Beuster, zur Kritik an der Nähe von Julia Klöckner zum News-Finanzier Frank Gotthardt und auch ihrer Aussage bei einem Sommerfest der CDU zur Tageszeitung der Taz. Und damit geht unser Blick in den Themen des Tages hier zum Nahen Osten. Israel mobilisiert weitere 50.000 Reservisten und Israel hat den Bau neuer Siedlungen in einem besonders umstrittenen Gebiet im Westjordanland genehmigt. Dieser Ausbau würde einen zukünftigen Palästinenserstaat noch weiter zerteilen und gilt daher als besonders heikel. Über diese Pläne konnte ich heute mit unserer Korrespondentin in Tel Aviv, mit Eva Lell, sprechen. Im Westjordanland leben gut 3 Millionen Menschen, davon 85% Palästinenser. Und Schätzungen gehen davon aus, dass es dann eben noch knapp 500.000 israelische Siedler gäbe. Um was geht es jetzt bei diesen neuen Bauplänen?
Also wenn man die reinen Fakten anschaut, geht es darum, dass auf einem 12 Quadratkilometer großen Areal östlich von Ost-Jerusalem im besetzten Westjordanland ein Wohnungsprojekt laufen soll. 3.400 neue Wohnungen sollen entstehen. Eine weitere Siedlung im Westjordanland, die nach internationalem Recht illegal ist. Wichtig ist dieses Territorium deshalb, weil es strategisch so große Bedeutung hat. Deshalb gibt es auch große Kritik von der internationalen Staatengemeinschaft, unter anderem auch von Deutschland, aber auch von Menschenrechtsorganisationen. Würde dieses sogenannte E1-Projekt umgesetzt, würde das Westjordanland quasi in einen Nord- und in einen Südteil unterteilt, unterbrochen von einer Reihe von Siedlungen. Und das würde einen Palästinenserstaat, einen durchgehenden im Westjordanland, sehr schwierig, wenn nicht unmöglich machen.
Sie haben es gerade gesagt, nach internationalem Recht sind diese israelischen Siedlungen ja illegal. Die israelische Regierung treibt sie jetzt trotzdem voran. Wie hat sich da auch der Ton in der Regierung verschärft?
Der Ton hat sich deutlich verschärft. Es ist ja eine Regierung mit Mitgliedern, die rechtsradikal sind, die auch über eine Annexion von weiten Teilen des Westjordanlands sehr offen sprechen. Der Finanzminister Smotrich hat auch sehr offen gesagt, worum es bei dem Bauprojekt geht, nämlich darum, den Palästinenserstaat zu verhindern. Es geht darum, Fakten zu schaffen, nachdem ja im Zuge der Kritik an dem Gaza-Krieg Länder wie Frankreich gesagt haben, sie wollen gerne den Palästinenserstaat anerkennen, sie wollen das vor der UN-Generalversammlung im September schon diskutieren und zur Abstimmung bringen, dem jetzt zuvorzukommen mit so einer Genehmigung.
Sie haben es gerade auch gesagt, die Zwei-Staaten-Lösung würde durch diesen Siedlungsbau de facto verhindert werden, weil es einen künftigen Palästinenserstaat ja eben noch mal weiter zerteilen würde. Und gleichzeitig, wenn wir dann eben auf den Gazastreifen und den Krieg dort schauen, wird der Krieg ausgeweitet, vertreibt Zehntausende. Wie schreitet denn die israelische Armee da mit der Mobilisierung gerade voran?
Also heute wurde bekannt gegeben, dass in den nächsten Tagen 50.000 Reservisten ihren Bescheid erhalten und dass sie ab September im Dienst sein werden bei der Armee. Das sind dann 120.000 Reservisten, die bei der Armee ihren Dienst tun derzeit. Und es werden schon im Norden von Gaza-Stadt, bei der Offensive geht es ja darum, Gaza-Stadt einzunehmen. Das ist das Ziel der Regierung, weil sie sagen, das ist die Hamas-Hochburg. Wir wollen die Hamas zerstören. Auch da ist die Rhetorik sehr deutlich, sehr kriegerisch. Und im Norden, in den nördlichen Außenbezirken von Gaza-Stadt, wurden schon Flugblätter abgeworfen. Die Leute wurden aufgefordert, sich in den Süden des Gazastreifens zu bewegen. Also sie werden erneut vertrieben. Und wir hören von dort zum Teil Leute, die sagen, natürlich gehen wir haben Angst um unser Leben. Es gibt aber auch andere, die sagen, wir wissen nicht, wohin. Wir wissen nicht, wie wir unsere Familien versorgen sollen, wo wir uns aufhalten sollen, sodass die erstmal bleiben wollen.
Soweit die Einordnung von Eva Lell aus Tel Aviv zu den neuen israelischen Siedlungsplänen im Westjordanland und auch zur aktuellen militärischen Lage hier in den Themen des Tages. Einfach mal die Kirche im Dorf lassen. Nein, nicht so in Schwedens nördlichster Stadt Kiruna. Dort begann ja gestern der Umzug der historischen Holzkirche an einen neuen Ort. In Slow Motion, aufgeschnallt auf einen Spezialkonvoi. Bereits seit einigen Jahren werden Teile der Stadt umgesiedelt, denn durch das Bergwerk dort, eines der größten Europas, ist der Boden stellenweise instabil geworden und es besteht Einsturzgefahr. Und dieser Kirchenumzug jetzt, der hat sich zu einem richtigen Event entwickelt. Tausende waren in Lappland mit dabei, als die 670 Tonnen schwere und 40 Meter breite Kirche über 5 Kilometer in ein neues Stadtzentrum verpflanzt wurde. Das Fernsehen war live drauf und auch Schwedens König hat sich das nicht entgehen lassen. Jetzt ist die Kirche angekommen. Jana Sindram hat die Reise begleitet.
Schon am ersten Tag ging der Umzug schneller als gedacht. Und am zweiten Tag geht es so weiter. Projektleiter Stefan Holmblad Johansson vom Bergbauunternehmen LKAB ist zufrieden. Es ist gut gelaufen. Vor allem auf der geraden Strecke konnten wir etwas schneller fahren. Wir sind zwar langsam unterwegs, aber eben doch nicht ganz so langsam. Für die Zuschauenden ist das relativ. Wie schon am ersten Tag schiebt sich die 670 Tonnen schwere Holzkirche auf zwei ferngesteuerten Plattformen langsamer als in Schrittgeschwindigkeit durch die Straßen von Kiruna. Doch die Stimmung in der Stadt hat sich verändert. Nach Wehmut über den Abschied vom gewohnten Platz der Kirche überwiegt nun die Akzeptanz, sagt Pastorin Lena Schernberg im schwedischen Fernsehen. Gestern war es ein Abschied, aber jetzt ist das hier unser Zuhause. Wir müssen nach vorne schauen und einen neuen Ort schaffen, mit dem Alten und dem Neuen. Und dabei müssen wir uns alle gegenseitig helfen. Denn nicht nur die Kirche muss umziehen, sondern die ganze Innenstadt von Kiruna. Schon 2017 wurden einzelne Häuser verlegt, weil der Boden unter der Bergbaustadt rissig geworden ist und die Eisenerzmine weiter wächst. Tausende andere Gebäude wurden abgerissen. Offiziell abschließen will das Bergbauunternehmen LKAB den Umzug zwar erst 2035. Doch für seinen Chef Jan Moström ist mit der Verlegung der Kirche die wichtigste Etappe geschafft. Die Kirche ist so etwas wie der letzte Teil des alten Stadtzentrums von Kiruna. Und jetzt, wo sie im neuen Zentrum angekommen ist, kann man wohl sagen, dass das Alte weg und das Neue da ist. Rund 45 Millionen Euro hat das staatliche Unternehmen für den Umzug der Kirche bezahlt. Undenkbar, dass Kirunas Wahrzeichen keinen Platz im neuen Zentrum bekommt. Sogar der schwedische König ist extra nach Kiruna gereist, um es in Empfang zu nehmen. Vor 50 Jahren war er zum ersten Mal hier, sagt er. Seitdem sei die Kirche in seinem Herzen gewesen. Als die Kirche am Nachmittag nach insgesamt 5 Kilometern vor der geplanten Zeit an ihrem neuen Platz ankommt, sind alle erleichtert. Die Ankunft ihres alten Gotteshauses am neuen Platz feiern sie in Kiruna mit einer etwas schiefen Fanfare, einem Gottesdienst und einer gemeinsamen Fika mit König Karl Gustav, mit Kaffee und Kuchen für rund 3000 Menschen. Bis sich die rotbraune Kirche wieder mit Leben füllt, wird es aber noch dauern. Wegen der Umzugsarbeiten bleibt sie bis Ende kommenden Jahres geschlossen.
Jana Sinram aus Schweden. Dort wurde die über 100 Jahre alte Holzkirche der Stadt Kiruna umgezogen. Und die Welt hat teilweise sehr interessiert und amüsiert drauf mitgeschaut. Und damit enden die Themen des Tages heute an diesem 20. August. Einen schönen guten Abend.